Herzlich willkommen zur 5. Folge Hexen, Teufel und Kanonen. Heute sprechen wir über den Tag, an dem drei Männer aus dem Fenster flogen und damit ein Funke entzündet wurde, der ganz Europa in Brand setzte. Wir schauen uns an, wie der 30-jährige Krieg zustande kam, der mit einem Fenstersturz anfängt. Bei mir ist jetzt wieder Matthias, der natürlich, wie immer, die Hintergründe ganz genau kennt. Hallo Matthias, schön, dass wir wieder zusammensitzen.
Hallo Markus, hallo liebe Zuhörer. Und ja, ich freue mich darauf. Und wie du schon gesagt hast, Prager Fenstersturz läutet so den 30-jährigen Krieg ein. Und 23. Mai 1618 war ja dieser Fenstersturz, der zweite Fenstersturz übrigens. Es gab einen schon zuvor, fast genau 200 Jahre vorher. Okay. Und es gab noch einen Fenstersturz, der aber nicht offiziell in der Liste aufgeführt ist.
Okay, also, kann man ja so schon sagen, ist eine Tradition, aus dem Fenster zu stürzen
in Prag. Ja, genau. Die Böhmen damals. Ja. Und auch danach. Es gab auch danach noch Fensterstürze. Also, eine blutige Tradition. Und der erste Fenstersturz, ja, wie gesagt, der war 200 Jahre vorher, der fand im Rathaus in Prager, in der Prager Neustadt, im Rathaus statt. Da ging es um Jan Hus-Anhänger, die auch damals dasselbe Thema, es ging um ein Glaubensthema.
Dem hatten wir auch schon mal gehört.
Genau, Jan Hus, ja. Die haben also da die katholischen die Stadträte, Bürgermeister, Richter aus dem Fenster geschmissen. Mhm. Das war allerdings da schon alles vorbereitet. Unten hat eine große Menge mit Schlagwerkzeugen und Stechwaffen gewartet. Und die sind, also 10 Menschen sind da zu Tode gekommen. Mhm. Und im Grunde dasselbe Thema, wie jetzt auch wieder. Also Jan Hus und Martin Luther, die wollten beide das Gleiche. Die wollten den Ablasshandel, wollten die abschaffen und die wollten dieses Sodom und Gomorra in der Kirche beenden. Ja. Mehr wieder zu den Wurzeln zurückkommen. Ja. Jan Hus hat es nicht geschafft, obwohl er einen kaiserlichen Begleit- und Freibrief hatte. Sollte sich ja in Koblenz damals rechtfertigen, ist er verbrannt worden und 4 Jahre später kam es zum ersten Fenstersturz. Und aber wir wollen jetzt auf unser Thema hier einsteigen. Genau. Ausbruch 30-jähriger Krieg. Prager Fenstersturz, der zweite, 1618. Dazu möchte ich jetzt allerdings noch mal einige Jahre zurückgehen, und zwar ins Jahr 1609.
Okay.
Damals regierte der König Rudolf II. Von Habsburg. Er war gleichzeitig auch Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen. Und er war ein schwacher Kaiser. Er hatte körperliche, geistige Gebrechen. Der Hintergrund sehr wahrscheinlich Inzucht. Das war damals, verbreitet. Man wollte in den Adelskreisen so mehr unter sich bleiben. Damals wusste man nicht, was das für Auswirkungen haben kann. Rudolf II. War da wohl ein Beispiel dafür. Okay. Und man hat damals gesagt, er leidet unter Melancholie. Heute würde er wahrscheinlich schwere Depressionen bescheinigt werden.
Genau, ja.
Und sein einer Bruder Matthias, der wollte Rudolf vom Thron stoßen. Matthias hatte selbst Machtgedanken, war machthungrig gewesen. Und er sagte, wir brauchen einen starken Kaiser, denn wir haben eine Türkengefahr. Türken haben ja immer wieder so Wien bedroht und da musste natürlich eine starke Hand, auch eine Führungshand dran. Und Rudolf hatte keine legitimen Erbnachfolgen gezeugt, was natürlich für das Habsburger Haus, für die Habsburger Dynastie ein Problem war. Und so hat Matthias also den Rudolf versucht, vom Thron zu drängen, erstmal vom böhmischen Thron. Und da hat Rudolf Hilfe gebraucht. Er war ja schwach, eine schwache Führerfigur.
Ja, ja.
Und er hat Hilfe in den böhmischen Ständen gesucht.
Böhmische Stände, ist das sowas, wie man, ja, Stände heißt ja, das sind unterschiedliche Geschlechter, würde man vielleicht auch sagen, oder unterschiedliche Berufe. Wie kann man das, wie haben die Böhmen da, was gab es da für Stände?
Also es gibt unterschiedliche Richtlinien, also es gibt ja auch die Stände, den Bauernstand, den Bürgerstand, solche Dinge. In dem Fall ist es jetzt so, dass also von drei Ständen gesprochen wird. Der eine Stand ist der hohe Adelsstand. Großgrundbesitzer, die Schlösser viele Burgen haben, reich vermögend sind. Das war also der erste Stand, der Herrenstand. Dann gab es den Ritterstand, das war der niedrige Adel. Burgbesitzer, kleiner Landbesitzer. Und es gab den Städtestand, also die Vertreter der königlichen Städte haben sich da dann immer zusammengefunden. Und diese drei Stände und die Ständevertreter, die hatten sehr viel Macht und Einfluss, politisch und militärisch, in Böhmen. Und seit Jan Hus, und da kommt wieder der Brückenschlag 200 Jahre zurück, wollten die Böhmen Glaubensfreiheit haben. Und es gab zwar den Augsburger Religionsfrieden von 1555, wir haben in einer
unserer... Haben wir darüber geredet,
Podcast 3 oder irgendwas. Genau. Und das hat natürlich grundsätzlich auch in Böhmen gegriffen, aber bei den Böhmen war die Situation noch ein bisschen anders. Die wollten natürlich noch mehr Freiheiten haben, durch Jan Hus schon geprägt. Und es war natürlich so, dass fast immer ein katholischer König Böhmen regierte. Und Augsburger Religionsfrieden bedeutete ja auch, der Herrscher des Landes oder der Region bestimmt
den Glauben, den die Konfession, Glauben.
Genau. Jetzt war es aber so, dass die Böhmen überwiegend protestantisch waren. Und lutherisch, also seit Martin Luther hat natürlich das auch einen großen Faktor gespielt, aber natürlich die Hussiten von Jan Hus. Es gab dann die böhmischen Brüder, es gab die Calvinisten, die alle haben also in Böhmen einen Einfluss gehabt. Und die Böhmen, ich finde das gut, die haben gesagt, wir wollen die Glaubensfreiheit, nicht das so, dass der Landesfürst das bestimmt, sondern wir wollen, dass der Adel und sogar der einzelne Bürger bestimmen darf. Also wirklich fortschrittlich, was damals natürlich bei der katholischen Kirche nicht gut ankam.
Nee.
Und also der Kaiser und König von Böhmen, Rudolf, hat jetzt Verstärkung oder Unterstützung von den böhmischen Ständen, den Ständevertretern gesucht und die haben natürlich ihre Chance gewittert. Da haben gesagt, hey Rudolf, wir helfen dir. Aber dafür musst du uns jetzt endlich mal schriftlich garantieren, dass wir Glaubensfreiheit haben und zwar so, wie wir uns das vorstellen. Und Rudolf, schwache Führerfigur und hat wahrscheinlich keine andere Wahl gehabt und hat dann den sogenannten Majestätsbrief erlassen. Spielt eine wichtige Rolle für den Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges.
Da kommen wir noch dazu, oder?
Sprechen wir noch drüber. Also der Majestätsbrief hat schriftlich garantiert Glaubensfreiheit. So, wie man sich das auch wirklich vorstellt. Damit haben sich die böhmischen Stände auf die Seite von Rudolf geschlagen. Und Rudolf war erstmal als König von Böhmen gesichert. Er musste schon einen Teil der Macht abgeben an seinen Bruder Matthias. Zum Beispiel wurde Matthias dann König von Ungarn. Und Rudolf war aber noch Kaiser des Reiches und König von Böhmen. Das hat allerdings nur noch 2 Jahre gehalten. Es gab dann wieder innenpolitische Streitereien. Und dann irgendwann haben sich die Stände auf die Seite von Matthias geschlagen. Rudolf wurde abgesetzt als böhmischer König. Er war noch Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen, ohne Macht. Das hat ihn keiner mehr ernst genommen. Und Matthias war böhmischer König. Ein halbes Jahr später, das war dann im Januar 1612, wurde er auch Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. So, und Matthias fand das natürlich mit dem Majestätsbrief nicht gut. Habsburger, Katholiken und Rekatholisierung war ein Thema. Und er musste zähneknirschend natürlich zum Majestätsbrief stehen, weil der ja nicht personenbezogen war, sondern es war einfach diese Abmachung da. Und hat den Böhmen natürlich nicht gefallen. Die Spannungen wurden immer größer. Und im Jahr 1617 hat Matthias seinen Nachfolger bestimmt. Erstmal für Böhmen, für das Königreich Böhmen. Und zwar war das Ferdinand der Zweite. Das war sein Neffe. Denn auch Matthias hatte keine legitimen Nachkommen gehabt. So, und Ferdinand der Zweite war als absoluter Hardliner für die Rekatholisierung bekannt. Jetzt haben also auf Anraten von Matthias, seinem Onkel, haben das katholische Adlige geschafft, die die Mehrzahl, die Protestanten, die Stände zu überzeugen, den Ferdinand zum König zu wählen. Es ist heute noch, kann man schwer nachvollziehen, warum die überhaupt damals zugestimmt haben.
Ja.
Und Ferdinand hat versprochen, ich halte mich an den Majestätsbrief und sie haben ihm geglaubt. So, 1617, Ferdinand II. Wurde König von Böhmen und zwei Jahre später dann auch der Kaiser im Reich. Und im Frühjahr 1618 ist dann Folgendes passiert. Ferdinand hat natürlich schon die Glaubensfreiheit, wo er nur irgendwie konnte, eingeschränkt. Und dann sind vor allem zwei Kirchen, zwei protestantische Kirchen in seinem Auftrag abgerissen worden. Eine im Klostergrab und eine in Braunau. Und das war ein ganz klarer Verstoß gegen den Majestätsbrief. Und die böhmischen Stände waren natürlich aufgebracht und 200 Mann von den 200 Adlige sind dann auf den Hradschin, also die Prager Burg, sind da hochgegangen und wollten einfach ihren Unmut kundtun und wollten da klare Aussagen, dass das nicht wieder vorkommt. Und es kam zu hitzigen Diskussionen und mir ist es nicht klar, ob die von vornherein den Fenstersturz geplant hatten. Ich glaube schon, denn es ist ja auch so ein bisschen, sie hätten ja die zwei Statthalter, um die es dann ging, und der Sekretär von denen, wenn sie die umbringen wollten, hätten sie die einfach niederschießen oder mit Stichwaffen, mit Dolchen umbringen können. Aber der Fenstersturz erinnert auch so ein bisschen an
so eine Symbolik, ne?
Genau, Symbolik 200 Jahre zuvor, Jan Hus. Also diese drei Katholiken wurden dann aus dem Fenster geworfen, 17 Meter in die Tiefe. Und sie haben alle drei überlebt.
Das mag man sich gar nicht vorstellen, ne? Weil das ist wirklich hoch. 17 Meter ist wirklich hoch.
Kann man im Grunde nicht überleben.
Eben.
Und die Katholiken haben natürlich das ausgeschlachtet.
Klar.
Und haben gesagt, die heilige Jungfrau Maria steckt dahinter. Und haben natürlich gesagt, hier, wir haben hier Gottes Antwort darauf. Das kann niemand überleben, nur mit himmlischen, mit göttlichen Schutz. Und die Protestanten haben gesagt, nee, Quatsch, es war ein Misthaufen unten drunter gewesen. Und die,
also war ich gefallen.
Ja, also die Wissenschaftler haben natürlich lange darüber gerätselt und es ist wohl so, dass da auch, es war ein Burggraben gewesen, wo die reingefallen sind und es war nicht unüblich, dass da auch Misthaufen oder Abfallhaufen waren. Zudem waren die wahrscheinlich, hatten dicke Gewandung an, wie das üblich so war. Und diese Burgmauer, die ist nicht senkrecht, sondern so ganz leicht schräg.
Also dass sie eher runtergekullert sind,
genau,
als also wirklich freien Fall.
Genau,
hatten,
die Historiker vermuten, dass die mehr gerutscht als, wie du sagst, als freier Fall. Und die Kleidung, und es war kühl damals gewesen, also warme Kleidung, dicke Kleidung an, der Misthaufen, diese nicht senkrechte Burgmauer, das alles hat anscheinend dazu beigetragen. Und ja, jetzt war das aber passiert und das war natürlich ein Angriff auf den König.
Ja, klar.
Und inoffiziell war er auch schon abgesetzt. Die Stände haben eine eigene eine Übergangsregierung etabliert mit 30 Direktoren, 10 Direktoren aus jedem Stand, um das Land zu regieren. Und jetzt war natürlich kriegerische Auseinandersetzung zu erwarten. Und die Böhmen haben natürlich nach Unterstützung gesucht. Es gab damals die Protestantische Union, ein militärisches Bündnis protestantischer Fürsten. Natürlich gab es ein Gegenbündnis, die Katholische Liga. Und die Böhmen haben bei der Protestantischen Union in Heidelberg, war der Sitz davon, also der Friedrich der V., 22-jähriger junger Bursche, der war der Anführer gewesen von dieser Protestantischen Union. Und da haben sie natürlich nach Hilfe gefragt. Und Friedrich fand das gut, hat auch Hilfe geschickt. Zuerst so ein bisschen inoffiziell und die Hilfe kam durch Mansfeld, General Mansfeld.
Und das ist ja auch was du jetzt diese ganze, deswegen reden wir ja gerade drüber, wir haben es, glaube ich, ganz am Anfang schon mal gesagt, 1618 setzt ja dann auch deinen Roman an. Also da diese Gegebenheiten, von denen du jetzt gerade geredet hast, die verarbeitest du ja quasi unmittelbar im ersten Band dann.
Ganz genau. Also ich steige ein mit Kapitel 1 am 17. Juni, also fast genau einen Monat nach dem Prager Fenstersturz. Da führe ich meinen Protagonisten Jakob ein. Und kurz danach auch meinen Antagonisten, ein junger, adliger, verarmter Graf, der Heinrich von Hohenfels. Und der ist in dieser Zeit auch in Heidelberg. Er möchte militärische Karriere machen. Und da fließen jetzt die historische Authentizität und meine Fiktion fangen jetzt an zusammenzufließen. Und da habe ich natürlich recherchiert, was ist denn damals passiert? In Heidelberg auf dem Schloss.
Ja.
Und da gingen wirklich die Adligen ein und aus. Und man hatte natürlich das Problem, man wollte den Kaiser nicht in die Suppe spucken und den Habsburgern, die sehr mächtig waren. Aber auf der anderen Seite wollte man auch den Böhmen helfen. Und da haben die natürlich so beratschlagt, was machen wir? Und dann ist dann daraus entstanden, dass man Mansfeld, zuerst wollte man ihn mit 16.000 Mann nach Böhmen schicken. Daraus wurden dann 4.000 Mann.
Ja.
Und das ist eigentlich das so für mich das gefundene Fressen, wo ich sage, da kann ich aufbringen.
Ja.
Ein Kriegserfahrener, ein Kriegsunternehmer, der mit seiner erfahrenen Söldnertruppe dann auf nach Böhmen marschiert. Und er hatte dann den Auftrag gehabt, Pilsen einzunehmen, was ihm dann letztendlich auch gelungen ist. Und aber einsteigen tue ich ja mit meinem Buch eben zum einen in einem Dorf hier bei uns, gleich in der Gegend. Ich nenne das, ich habe schon mal kurz angesprochen, ja. Und ich nenne es Bachtal. Und da ist also das Elternhaus von Jakob, 17-jähriger Protagonist. Und da habe ich einen kleinen Text vorbereitet. Genau,
den hast du hier mal mitgebracht. Das ist also, kann man so sagen, Premiere heute, oder?
Absolut Premiere.
Premiere. Ein kleiner Auszug tatsächlich aus dem aus dem Buch dann tatsächlich, was man so noch nicht lesen kann, aber heute kann man es mal
Absolut,
hören.
Absolut, ja. Und ganz kurz würde ich dazu gerne erklären. Also Bauernhof in einem Dorf, Leibeigene. Und der 17-jährige Jakob, er ist schwächlich, er ist als Feigling verrufen, aber er möchte Priesteranwärter werden. Er kann lesen und schreiben, was sehr untypisch für diese Zeit war. Sein Vater ist, dem gefällt das alles nicht. Sein Vater möchte natürlich, dass Jakob endlich mal kräftig und stark und lernt sich zu verteidigen und den Bauernhof natürlich mal zu übernehmen. Und sie sitzen abends am Tisch, die ganze Familie mit Kerzen und ein paar Lampen. Und der Vater kommt aus dem Nachbardorf, aus Saaledorf nenne ich es, also den richtigen Namen. Du weißt wahrscheinlich, welche Ortschaft ich damit meine. Und bringt so einen verknitterten alten Papier mit, eine Flugschrift. Flugschriften waren damals sehr verbreitet.
Das hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Das war ja quasi so das Newsletter des 17. Jahrhunderts.
Richtig,
ne?
Und da legt eben der Vater dann nach dem Abendessen legt dieses Flugblatt auf den Tisch und sagt jetzt so, Jakob, lies mal vor, um was es da geht. Und da steigen wir jetzt also mitten im Kapitel ein.
Ja.
Und du liest das vor.
Ja, cool. Sehr, sehr schön, genau. Das spielt Bachtal, 17. Juni 1618. Da geht's um irgendwas in Böhmen, erklärt Jakob. Ich kann nicht alles lesen, die Tinte ist verschmiert. Fang jetzt nicht mit Ausreden an. Vater klopfte ungeduldig mit dem Finger auf die Flugschrift. Jakob versuchte, aus den erkennbaren Wortteilen den Sinn zu erfassen. Da steht was von evangelischen Ketzern. Sie haben die katholischen Statthalter aus dem Fenster geworfen. Das war in Prag, am 23. Mai. Hoffentlich war das Fenster nicht hoch, meinte Sophie. Jakob entzifferte weitere Worte. Schlimmes Unrecht, Kaiser Matthias, Demütigung, Zorn, eiserne Faust, Rache. Was soll das nun wieder bedeuten? Fragte Mutter stirnrunzelnd. Hier stehen auch die Worte Vertreiben und Krieg. Sie starrten sich an. Schon wieder ein Krieg? Das wäre das Letzte, was wir brauchen, flüsterte Magd Hedwig und faltete die Hände zum Gebet. Böhmen ist weit weg, das bekommen wir gar nicht mit, meinte Mutter. Wie weit weg? Fragte Sophie, ihr Amulett fest umgreifend. Mutter zuckte mit den Schultern. Mehr als 2 Wochen zu Fuß. Dann ist es wirklich weit weg. Aber zu Pferd in weniger als einer Woche machbar, sagte Vater. Und damit leider nicht weit genug weg.
Vielen Dank, Markus.
Gerne. Cool, Klasse. Die ersten Zeilen des Buches.
Genau, die ersten offiziellen Zeilen.
Genau. Ja, dann haben wir quasi jetzt gehört, das war jetzt hier in Franken. Man hat also in Franken schon erfahren, hoppla, da passiert irgendwas in Böhmen. Genau. Aber wie ging es in Böhmen dann tatsächlich weiter?
Also die Böhmen haben jetzt nach Verstärkung gesucht, haben die eben in Heidelberg durch den Kurfürsten, den Pfalzgrafen Friedrich gefunden. Und da übrigens noch eine Bitte, Markus, da habe ich einen zweiten kurzen Textausschnitt vorbereitet, um den Antagonisten zu zeigen, Heinrich.
Ja.
Junger Adeliger, wie ich schon erwähnt habe, und er reitet mit seinen Gesellen nach Heidelberg, weil er vom Vater den Auftrag hat, du musst militärisch Karriere machen, um unsere Grafschaft zu retten. Und da nur ein paar Zeilen. Und wenn du das bitte noch vorlesen kannst.
Natürlich, gerne. Spielt dann noch ein bisschen später, ne? Hast du mir hier aufgeschrieben, Heidelberg, 21. Juni 1618, also paar Tage später. Graf Heinrich von Hohenfels zügelte seinen Hengst und schaute hinunter ins Neckartal. Das Zaumzeug klirrte, als das Pferd laut schnaubend mit dem Kopf auf- und abschlug. Wir sind am Ziel. Seine beiden Vertrauten schlossen zu ihm auf. Die 4 Knechte hielten sich mit den Packpferden im Hintergrund. Moritz, sein Berater, zeigte auf das weitläufige Schloss. Dort unten wird Weltpolitik geschmiedet. Und meine Zukunft, ergänzte Heinrich. Gleich morgen früh spreche ich beim Kurfürsten vor. Moritz runzelte die Stirn. Hoffen wir, dass es klappt mit einer Audienz. Warum sollte es nicht klappen? Fragte Heinrich schroff. Für Friedrich bist du ein unbekannter Bittsteller. Heinrich starrte ihn wütend an. Ich warne dich, alter Mann. Noch mehr respektlose Worte und du spürst meine Reitgerte.
Danke, Markus.
Ja, jetzt du hast jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt diese zwei, also wir haben jetzt hier die in Franken die Familie, die jetzt das davon mitkriegt. Aber wir waren jetzt da ja stehen geblieben bei dem. Die Heidelberger schicken jetzt Leute nach Böhmen, eben den Mansfeld. Und du hast ja jetzt diese historischen Personen, die gibt's ja tatsächlich. Also das ist ja wirklich was wir jetzt, jetzt vermischt sich so deine Fiktion mit Bachtal und Saledorf. Und auf der anderen Seite hast du jetzt aber von Mansfeld gesprochen, den es ja tatsächlich wirklich gab. Und auch Schloss Heidelberg und so weiter, Kurfürsten, die gab es ja tatsächlich. Also da, wie bringst du das so überein? Das ist ja für dich wahrscheinlich genau das, was dann deinen Roman dann am Ende ausmacht, oder?
Ja, also tatsächlich war das sehr aufwendig und mühselig. Mhm. Ich musste erstmal die Fakten zusammensuchen, also die historischen Fakten. Deswegen habe ich mir, ich habe mich 2 Jahre eingelesen in das Thema und hier, das sind ja, wenn du dich hier umschaust, da liegen überall Bücher. Und dann bestand ja die Kunst darin, aus diesen Fakten die entscheidenden Elemente rauszuziehen. Und meine Fantasie einzubauen. Das heißt, ich habe mir ein Gerüst geschaffen, das der historischen Realität entsprach und da meine Geschichte mit eingebaut. Und dass eben General Mansfeld, den es damals gegeben hat, der dann nach Böhmen marschiert ist, Pilsen belagert hat, das spielt tatsächlich eine große Rolle in Band 1. Und da kommen natürlich auch mein Antagonist Heinrich und Jakob kommt mit rein und Anna. Die Figur, die ich ja wirklich liebe, die 17-jährige Anna, taucht ihr dann auch auf. Die ist dann nochmal an einer ganz anderen Ecke zu finden. Und Anna und Jakob kommen da zusammen in dem historisch korrekten Rahmen. Es ist für einen Autor sehr aufwendig, weil ich ja wirklich erstmal den Rahmen finden muss. Aber Markus, es macht verdammt viel Spaß. Es macht einfach Spaß, wenn ich dann wirklich da tagelang irgendwelche eine Begebenheit, ein Ereignis da überprüfe und dann meine Fantasie, meine Geschichte damit einbaue. Das macht noch mehr Spaß, wie einfach den Thriller
nur aus der Fiktion.
Aus der Fiktion raus, ja. Wesentlich aufwendiger, aber macht auch wesentlich mehr Spaß. Mhm. Und das ist einfach mein Ding.
Dann lass uns doch mal, wenn wir beim nächsten Mal ja über deine Figuren noch mal ausführlicher reden, jetzt noch mal bei der historischen Wirklichkeit bleiben. Mhm. Also Mansfeld ist jetzt nach Soltepilsen erobern, hast du gesagt, hat er auch geschafft. Was passierte dann? Wie geht's dann weiter?
Also er hat Pilsen belagert, Ende September ging das los, hat es am 21. November 1618 auch erstürmt, übrigens teilweise gegen den Widerstand der Prager Direktion oder der Stände, weil die wollten immer noch so ein bisschen diplomatischen Lösungen haben. Mansfeld brauchte aber militärischen Erfolg, weil er hatte keine eigene Grafschaft, er wollte sich so ein bisschen absichern. Und das kann man natürlich als militärischer und erfolgreicher Unternehmer, konnte natürlich seinen Marktwert steigern. Und das beschreibe ich auch in meinem Buch erstmal, das Lager, in dem er ist, während der Belagerung, also die Zeltlage, wie die da leben. Katastrophale Zustände übrigens, nicht nur bei Mansfeld, sondern auch bei den anderen. Also Thurn, böhmischer General, der die böhmischen Soldaten dann führte, die hatten große Probleme. Und du siehst, ich schweife immer so sehr ab. Also Pilsen wurde erstürmt, übrigens das erste Mal in der Geschichte. Mhm. Pilsen galt als uneinnehmbar, was natürlich für Mansfeld eine große Reputation war. Und daraufhin hat der Kaiser Matthias, den es noch gab, die Reichsacht über Mansfeld verhängt. Und zum Winter über, zum Jahr 1619, hat sich nicht vieles getan. Mansfeld war unterwegs in Heidelberg auch. Er war aber auch bei Herzog Savoyen, und also über den südlich der Alpen im Winter, was damals eine Herausforderung war. Er hat nämlich für weiteres Geld gesorgt. Und die Ereignisse haben sich damals überschlagen. Dann auch im März 1619 starb Kaiser Matthias. Und Ferdinand wurde als sein Nachfolger gehandelt. Graf Thurn, der Böhme, Calvinist übrigens, war der Oberbefehlshaber der böhmischen Armee. Und der hat Wien tatsächlich zweimal belagert. Also es gab einen Zeitraum, wo der böhmische Aufstand sehr erfolgsversprechend war. Da war der Berufssöldner Mansfeld auf der einen Seite da, hat Pilsen eingenommen, was wirklich, das war ein Paukenschlag gewesen, und der Thurn hat Wien belagert. Da war der Kaisersitz. Also wenn du den Kaisersitz eingenommen hast, dann hast du den Gegner in der Hand gehabt. Ja. Und er konnte aber Wien nicht belagern, hat es zweimal versucht, also das zweite Mal dann auch im Oktober 1619. Und da kommt Wallenstein ins Spiel. Mhm. Wallenstein auf der kaiserlichen Seite, auf der katholischen Seite. Und Wallenstein war ja einer der schillernden Figuren im Dreißigjährigen Krieg. Und das war so in den Anfängen. Damals war Wallenstein Oberst, hatte ein Regiment, dann noch ein zusätzliches Doppelregiment. Er hat schon damals in den Anfängen schon seinen Geschäftssinn gezeigt und seine militärische Möglichkeiten und Fähigkeiten. Also Wallenstein spielt dann schon im Band 1 meines Buches ganz am Rande eine Rolle, in Band 2 sehr stark. Und dann am 27. August 1619 wurde in Böhmen dem Pfalzgrafen Friedrich die böhmische Krone aufgesetzt. Und das war ein Fiasko für die Habsburger. Denn Friedrich war ja schon Kurfürst von der Pfalz. Es gab insgesamt im gesamten Reich nur 7 Kurfürsten. Also ein Kurfürst war der böhmische König. Ein Kurfürst war zum Beispiel der Pfalzgraf, also Friedrich. Es gab insgesamt drei geistliche Fürsten. Das waren also die Bischöfe von Trier, von Mainz und von, wie heißt das dritte, weiß ich jetzt nicht, Köln, genau. Und dann gab es von Brandenburg, von Sachsen und von in der Pfalz gab es die weltlichen Herrscher und den König von Böhmen. Der König von Böhmen war aber in der Regel ein Habsburger, mhm, also ein Katholik. Deswegen ging in der Regel die Kaiserkrone immer an den Habsburger. Ja. So, jetzt kommt der Kurfürst von der Pfalz, mhm, und sagt, ich bin jetzt gleichzeitig König von Böhmen. Ja. Das heißt, er hatte plötzlich zwei Kurstimmen.
Ja.
Und zwar zwei protestantische Kurstimmen. Mhm. Jetzt stand es 3-4 für die Protestanten für die nächste Kaiserwahl. Mhm. Das konnten die Habsburger natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Also es war wirklich, er hat damit mit dieser Böhmen-Königskrönung, mhm, hat er wirklich viel Öl ins Feuer noch gegossen. Und sehr interessant, am 27. August 1619 wurde Friedrich zum böhmischen König, mhm, gewählt. Einen Tag später, am 28. August 1619, wurde Ferdinand als Kaiser in Frankfurt gewählt. Mhm. Also man hat den Ferdinand, hat man sozusagen die Steinschleuder weggenommen und eine Kanone in die Hand gegeben. Ja. Und da ist dann das Ganze natürlich eskaliert. Nach der Kaiserwahl ist der neue Kaiser Ferdinand nach München gegangen zum Herzog Maximilian. Der war der Chef oder der Anführer der katholischen Liga, mhm, des Militärbündnisses. Er hat gesagt, hier, lass das Bündnis wieder aufleben, ich brauche deine militärische, mhm, Unterstützung. Und Maximilian war sehr clever. Der hat gesagt, klar, mache ich helfe dir, aber ich habe meinen Preis. Unter anderem wollte er natürlich Ländereien, mhm, und er wollte die Kurwürde, mhm, und zwar die pfälzische Kurwürde. Mhm. Er hat gesagt, wir müssen den Böhmenkönig vertreiben, mhm, aber nicht nur das, wir müssen ihn auch aus der Pfalz vertreiben, mhm, und dann will ich die pfälzische Kurwürde, mhm, haben. Denn ein Kurfürst war direkt dem Kaiser unterstellt. Ja. Es gab also das höchste Fürstenamt, das du haben konntest. Ja. Nur noch der Kaiser stand da drüber. Und klar, da haben wir wieder die Machtgedanken, die Machtgier. So, und Ferdinand war in notorischem Geldmangel. Mhm. Er hat gesagt, kein Thema, hilf mir, kriegst du. Mhm. Was angeblich gesetzlich nicht machbar war. Es, mhm, gab auch sehr viel Ärger früher. Später dann auch von anderen Fürsten, mhm, sogar von katholischen Fürsten, die gesagt haben, das könnt ihr nicht machen. Wurde aber gemacht und tatsächlich wurde dann ein paar Jahre später Bayern, deswegen Kurbayern.
Ja.
So, jetzt hat natürlich Maximilian hat sein Heer mobilisiert, mhm, ist erst in Niederösterreich eingefallen, weil die auch vom Kaiser, vom katholischen Glauben abgefallen sind, hat erstmal wieder klare Verhältnisse geschaffen, also katholische Verhältnisse, mhm, ist nach Böhmen marschiert und mit der kaiserlichen Armee, die damals von General Bukoy geführt wurde, mhm, darin war übrigens Oberst Wallenstein, ein Regimentsführer, sie wollten Pilsen einnehmen, haben sie nicht geschafft, sie wollten Mansfeld überreden, hey, komm doch zu uns, und Mansfeld hat sich nicht darauf eingelassen, sie sind von Pilsen wieder abgezogen Richtung Prag, mhm. Und dann kam es am 8. November 1620 zu der denkwürdigen Schlacht am Weißen Berg, kurz vor Prag, mhm, mit einer verheerenden Niederlage der Protestanten. Mhm. Und damit war der Aufstand niedergeschlagen. Mhm. Ferdinand hat natürlich sofort wieder die Königskrone von Böhmen sich aufgesetzt. Friedrich, der Winterkönig, mhm, wurde er genannt, mhm, weil er nämlich
nur ein Winterkönig
war, genau, musste fliehen ins Exil. Und der Ferdinand hat natürlich so, das Erste, was er gemacht hat, er hat den Majestätsbrief für nichtig erklärt. Mhm, dann, so, ja, jetzt vorbei, hier katholisch, ja, wenn es nicht passt, direkt abwandern. Dann Böhmen ist aufgeteilt worden, die Ländereien von den Aufständischen, viele Aufständische sind hingerichtet worden, was die nicht geglaubt haben. Die dachten, okay, wir kriegen kaiserliche Gnade. Nein, weit gefehlt. Also es gab dann im Frühjahr drauf in Prag einen Schauprozess, 27 Menschen sind hingerichtet worden. Und der Krieg hätte eigentlich vorbei sein können. Mhm. Oder sagen wir so, der Aufstand war niedergeschlagen, es, ja, hätte ein Ende, ja, haben können. Jetzt war es aber so gewesen, dass der Kaiser und jetzt wieder böhmischer König Ferdinand kein Geld hatte. Hm. Er musste aber seine Unterstützer bezahlen. Mhm. So, okay, Großteil kam aus Böhmen, mhm, böhmische Ländereien. Wallenstein übrigens war ein großer Profiteur davon. Mhm. Aber der Max, Herzog von Bayern, der wollte natürlich die Kurwürde haben. Ja. Also deswegen ist die Pfalz überfallen worden vom spanischen General Spinola. Und dann wurde die Pfalz aufgeteilt. Die Oberpfalz wurde bayerisch und die Kurwürde ging an Herzog Maximilian. Auch hier hätte man sagen können, warum hört der Krieg nicht auf? Mhm. Aber Mansfeld und andere haben versucht, die Kurpfalz oder die noch nicht mehr Kurpfalz oder damals war es noch Kurpfalz, zurückzuerobern, was nicht gelang. Und dann hat dann im Jahr 1623 hat der dänische König in den Krieg eingegriffen, weil er gesehen hat, die Protestanten, die kommen so unter Druck und ich komme in Gefahr, weil der katholische Kaiser seine Macht so weit ausdehnt.
Kommt er mir vielleicht noch näher, ja.
Ja, also und so war das wie eine Kettenreaktion und dann kam natürlich noch der Schwedenkönig Gustav dazu und dann kamen die Franzosen noch dazu. Daraus entstand der 30-jährige Krieg. Und in Franken war es ja erstmal am Anfang relativ ruhig gewesen, aber es gab die Truppendurchzüge.
Klar.
Und die waren immer, nein, nicht immer, aber wahrscheinlich sehr oft, wahrscheinlich meistens, verheerend für die Bevölkerung. Ja. Was ich auch anspreche, also in Band 1 ist es kurz erwähnt, in Band 2 wird man das hautnah miterleben, was das bedeutet, denn da gibt es plötzlich Truppeneinlagerungen von durchziehenden Kölner Truppen.
Ja, du hast ja vorhin gesagt, wenn da die ehemals 16.000 geplanten, dann trotzdem 4.000 von Heidelberg Richtung Böhmen ziehen, dann müssen sie ja unweigerlich hier durch.
Ja.
Und wenn da 4.000 hungrige Krieger hier durch die Dörfer ziehen, ist das bestimmt nicht immer lustig, ja.
Das war teilweise eine Katastrophe. Ja. Das hat dann teilweise wirklich ganze Landstriche zerstört. Mhm. Denn es waren ja nicht nur die Soldaten, es war ja der Tross dabei, der teilweise nochmal genauso groß war wie die Armee selbst. Die größte Armee gab sie dann, Wallenstein, Jahre später, 140.000 Mann. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Nee, zur damaligen Zeit ja größer als jede Stadt, die es damals gab.
Absolut. Und die Logistik, also der Wallenstein muss zumindest in dieser Sache wirklich ein Genie gewesen sein. Mhm. Also unglaublich.
Ja, also Franken noch nicht direkt betroffen, dann natürlich später wahrscheinlich auch durch die Schwedenkriege, die kennen wir ja hier auch aus den Geschichtsbüchern.
Genau.
Hier in Bad Kissingen ja auch ganz erfolgreich vom Bürger Peter Heil, der der Held der Bienen, der die Schweden hier abgewehrt hat. Das ist ja alles durch diese, alles noch in dieser Zeit. Ne? Ja. Also es ist sehr, sehr spannend und doch. Ja. Ja, dann auf einmal wieder nah, ne? Wenn wir jetzt zwar über Böhmen unterhalten, aber die Schweden sind hier tatsächlich noch auch hierher gekommen und ja auch in unserer Geschichte noch ganz aktiv. Ich komme ja aus Karlstadt, dort gibt es ja die Musikgruppe, die Schwedenmännli, die es da immer noch gibt.
Ja.
Also diese Zeit ist auch in unseren Geschichtsbüchern noch tatsächlich gar nicht so weit weg und immer noch da, ja.
Das finde ich ja so erschreckend. Also ich sage das immer, ich bin 63 Jahre alt, ich decke schon mehr als 15% dieses Zeitsprung, diese 400 Jahre von damals zu jetzt ab.
Ja.
Also es ist wirklich in zeitlicher Nähe. Ja, und nicht nur die Schweden waren hier unterwegs, Kroaten auch und die Kaiserlichen natürlich. Also dann hat Franken sehr gelitten.
Ja, spannend. Jetzt wissen wir, wie der 30-jährige Krieg entstanden ist, was da so alles passiert ist. Im nächsten Podcast werden wir uns mal noch mal intensiver deinem Buch widmen. Nämlich wollen dann mal über die Personen ein bisschen noch näher kennenlernen, die wir jetzt ja schon quasi gehört haben in den kleinen kurzen Textauszügen. Mhm. Bin ich auch schon sehr gespannt. Wirst du uns sicherlich berichten, warum du Anna so liebst.
Ja.
Genau, was sie so ausmacht und was Jakob ausmacht und was Heinrich eigentlich für einer ist.
Ja.
Da bin ich gespannt.
Ja, prima.
Sehr schön. Dann sage ich wieder ganz vielen Dank, Matthias, für die tollen Einblicke und natürlich für diese Premiere, heute einen Teil aus deinem Buch vorlesen zu dürfen, das noch nicht veröffentlicht ist und jetzt die ersten Zeilen tatsächlich schon hörbar sind. Ja.
Das hast du klasse gemacht. Herzlichen Dank, Markus.
Ich danke dir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sag dann bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Ich auch. Ich schließe mich an. Vielen Dank und macht's gut.